gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast Ausgabe 247. Es ist der 21.06. und heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Und ein Gast aus einer vergangenen Sendung, diesmal zwar wieder kein Boxer, aber es ist Dr. Heinz. Grüße dich.
Hallo.
Wir haben heute eine Spezialsendung und zu der wir dich eingeladen haben, denn es ist so, wir haben einen Patienten. Der Patient bedarf einer Therapie, obwohl er nicht krank ist. Was für eine Therapie könnte das sein?
Naja, wahrscheinlich eine Therapie, um seine Performance zu verbessern.
Genau, wir sprechen über Doping. Wir haben uns ein paar Fragen überlegt. Es sind auch ein paar Fragen von den Zuhörern reingekommen, mit denen wir über dich da sprechen möchten. Aber kommen wir vielleicht erstmal zu einer allgemeinen Frage. Wie wird Doping medizinisch, du bist ja Arzt, definiert?
Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Frage, weil so eine wirklich klare Definition gibt es nicht. Ich kann vielleicht sogar mal ein bisschen weiter ausholen. Beim Einlesen habe ich da eine ganz interessante Anekdote schon mal zugefunden, wo nämlich das Wort an sich herkommt. Das scheint aus Südafrika zu kommen und gleichzeitig in der schwarzen Bevölkerung bei den Zulus und auch bei den Buren unabhängig voneinander zu einem ähnlichen Zeitraum entstanden zu sein. Es kommt von Dop. Und bei den Zulus, da hieß Dop ein berauschendes Getränk, was die gebraut haben, bevor sie Wettkampfläufe durchgeführt haben. Schon mal ganz interessant, das passt ja prima zum Doping. Und bei den burischen Rebenpflückern ein kleines Gläschen Wein, was die einmal pro Stunde bekommen haben, um die Laune zu heben bei der harten Arbeit, denn dieses Gläschen Wein hieß auch Dop. Also das so quasi zu der Etymologie des Wortes. Die ursprüngliche Definition ist eigentlich ein Verstoß gegen Ethik, Moral, Fairplay mit Hilfe von Substanzen oder auch Mechanismen quasi eine unfaire Steigerung der Wettkampfleistung erreichen zu können. Und das war so die ursprüngliche Definition. Und jetzt aktuell kann man es auch technisch sehen. Es gibt eine Welt-Anti-Doping-Agentur, die heißt WADA. Und dann gibt es nationale Doping-Agenturen. Für Deutschland ist das die NADA. Und die machen sich das einfach, die veröffentlichen einfach jedes Jahr eine Liste mit Substanzen und Methoden, die verboten sind. Und da kann man quasi nachgucken, was man nicht darf. Und weil es immer wieder neue Innovationen gibt bezüglich Doping, wird diese Liste halt auch jährlich dann angepasst. Wenn man sich dafür interessiert, die Deutsche Sporthochschule in Köln, ganz ausführliches Material zu.
Die Frage ist ja, du hast ja gesagt, so ein bisschen die Stimmung zu heben oder so ein bisschen die Leistung zu verbessern. Die Frage ist ja, was fällt dann quasi? Ich meine, ich selbst komme jetzt ganz ursprünglich gar nicht aus dem Boxen, sondern eigentlich aus dem Kraftsport, habe aber dann das Boxen für mich entdeckt. Ich kenne also damals so aus dem Training immer so die grobe Faustregel, 30% sind Training, 70% sind Ernährung. So. Wie sieht dann da zum Beispiel, wie kann jetzt zum Beispiel pharmazeutisch so ein Doping aussehen? Welche Möglichkeiten gibt es da?
Ja, also das ist natürlich jetzt auf die Sportart, von der Sportart durchaus auch abhängig. Aber letztendlich, ja, alles, um quasi dir diesen unfairen Vorteil gegenüber den nicht dopenden Sportlern ermöglichen. Und du hast jetzt schon den Kraftsport direkt eingangs erwähnt. Da hast du den Klassiker, die sogenannten anabolen Substanzen. Eine große Gruppe, aber wo wir alle von gehört haben, ist dann Cortison und beziehungsweise spezifisch dann das Testosteron als quasi Substanzen, die die Kraft erhöhen und die auch das Muskelvolumen erhöhen, klar, ne, das hat man dann insbesondere bei den Bodybuildern, aber ich denke, nicht nur Bodybuilder würden davon profitieren. Ne? Also
kommt ja auch vor allem auf die Dosis an.
Genau, kommt auf die Dosis an, ne? das auch. Auch da gibt es Spezialisten, die sich damit beschäftigen, welche Dosis quasi da die angemessene Dosis ist, um das vordefinierte Ziel zu erreichen. Es gibt ganz interessante Dosis-Wirkungsbeziehungen, dass man, wenn man zum Beispiel überdosiert, man dann quasi sogar nachher Nachteil hat bezüglich des Kraftaufbaus. Nicht eine lineare Wachstumskurve, viel hilft viel, sondern muss dann halt den richtigen Dosiskorridor treffen. Das ist, wie man das bei einem Medikament auch hat. Ne? Da nimmt man das dann therapeutische Wirkungsbreite. Also da muss man auch aufpassen, in Anführungszeichen. Gibt es dann eigentlich auch eine Liste, auch von der NADA veröffentlicht, und das ist, die kann ich einfach mal quasi hier so vorlesen, weil die ist eigentlich sehr gut, um das zu gliedern. Die fangen an mit nicht zugelassenen Substanzen. Das finde ich ganz interessant, weil da sind alle Substanzen drin, die zwar existieren, aber die noch nicht medizinisch für irgendetwas zugelassen sind. Ganz einfach, weil man noch nicht weiß, ob sie Dopingkriterien erfüllen oder nicht. Das heißt, die schließen vorab aus, dass man irgendjemand irgendwie jetzt schnell irgendwas erfindet, es einem Sportler geben könnte, Wissenschaftler überhaupt erst rausfindet, was er dann nimmt. Das heißt, alles, was nicht bekannt ist, ist schon mal nicht zugelassen, Doping. Dann die eben erwähnten anabolen Substanzen, dann Hormone, das heißt, wieder mit dem Ziel von Muskelaufbau und Aktivierung. Und dann, jetzt wird das zum Beispiel interessant, weil da gibt es Schnittmengen zu Medikamenten, die sogenannten Beta-2-Agonisten, das sind zum Beispiel die Asthmasprays, um die Lunge zu erweitern. Also Asthmatiker brauchen die. Sportler kann darüber seine Herzfrequenz steigern und die Sauerstoffaufnahme steigern und deswegen kann auch als Dopingmittel gelten. Da kann man vielleicht später noch mal kurz drüber sprechen. Da gibt es dann Ausnahmeregelungen natürlich für die Menschen, die dann wirklich erkrankt sind. Also Asthmatiker darf Sportler sein und auch an Wettkämpfen teilnehmen. Dann gibt es sogenannte Hormonmodulatoren. Da wird es dann immer komplexer. Das sind jetzt nicht Hormone selber, sondern die tunen die Hormone noch mal, um das erhoffte Ziel zu erreichen.
Was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Weil sagen wir im Endeffekt, das Anabole heißt Anabol aufbauend, heißt ja im Endeffekt nur mehr werdend und im Endeffekt baut es ja quasi alles irgendwie auf Testosteron, den männlichen Sexualhormon.
Prinzipiell ja.
Um da halt, sagen wir mal, das Level, was Körper normalerweise hat, zu erhöhen. So, und da gibt es ja diverse Sachen, Stanzolol, Test und wie der ganze Kram heißt. Mhm. Aber wie kann man sowas denn jetzt noch feintunen?
Ja, also man hat ja auch als Mann weibliche Sexualhormone. Das Östrogen. Und das Östrogen ist etwas, was wir als Männer, wenn wir zum Beispiel auf Muskelaufbau schielen und auf Performance, nicht wollen. Und das Östrogen macht auch in uns Männern die sogenannte Gynäkomastie. Das ist quasi eine weibliche Brustbildung im Mann. Das ist natürlich ästhetisch eine Katastrophe. Gleichzeitig ein Sportler mit einer Frauenbrust unterwegs ist und jetzt nicht unbedingt da in einer ganz besonderen, sage ich jetzt mal, unterwegs ist, dem sieht man natürlich an, dass er dopt. Das ist ja ein Stigma. Und deswegen nehmen die Leute dann normalerweise nicht eine Einzelsubstanz, sondern einen individuell zurechtgeschnürten Cocktail an unterschiedlichen Dopingsubstanzen zu sich. Und zum Beispiel, um das Östrogen runterzufahren.
Tamoxifen wahrscheinlich,
ja,
richtig?
Ja, genau.
Ja, das wird eigentlich oftmals Gynäkologie, um Brustkrebs, der genetisch bedingt ist, zu behandeln, stimmt's?
Ja, genau so ist es. Und das ist zum Beispiel eine der Möglichkeiten, aber klar, die haben natürlich noch viel mehr in petto und prinzipiell kann man sogar Insulin geben, ja, also das normalerweise Diabetikern vorenthalten ist, weil das Insulin zum Beispiel dann den Zuckerstoffwechsel beeinflusst und den Zucker eher in die Zelle reinbringt, wo er dann, wo die Zelle ihn dann schneller verstoffwechseln kann und Insulin auch wieder wachstumsfördernd kann. Also das ist ein hochkomplexer Cocktail.
Zumal ja auch Insulin, wie du ja sagst. Deswegen haben Diabetiker, die sich das Insulin extern zuführen müssen, ja auch so massive Probleme, Gewicht zu verlieren.
Genau, genau. Das ist halt auch dann in diesem Sinne ein Anabol. Ne? Ja, dann kommt
auch
noch.
Wenn du davon nicht direkt Muckis
kriegst. Nee, eher nicht. Ne? Das geht dann eher in die Plauze. Aber sagen wir es mal so: das mag ja sportartspezifisch sein. Kugelstoßer muss jetzt nicht ein Waschbrettbauch haben und ein Sumo-Ringer sicherlich auch nicht. Also das, da gibt es ja dann eine riesige Bandbreite auch an Anwendungsformen.
Zumal ja auch man ja immer gucken muss, wie wir ja gerade schon eingangs gesagt haben, es kommt ja auch immer auf die Dosis an. Und ja, die Dosis macht ja auch dann das, was am Ende rauskommt. Weil wenn jetzt sagen wir jemand, der, ich sag jetzt mal, in einem Art Fitnessbereich ist, wie dem Boxen, kann ja auch in der Form dopen, um zum Beispiel eine Muskelregeneration zu beschleunigen.
Ja, und Heilprozesse zu beschleunigen, ja, unbedingt.
Es ist ja zum Beispiel so, Muskelwachstum entsteht ja physiologisch so, man setzt dem Muskel einen gewissen Stressreiz aus, dadurch kommt es zu Mikrorissen in der Muskulatur, die sich dann aber auffüllen durch neues Gewebe und dadurch halt die Masse des Muskelgewebes erhöhen.
Ja, da gibt es aber noch, das ist ein Bestandteil, aber da gibt es noch mehr. Da der Muskel halt immer wieder beansprucht wird, nimmt die Zahl der Zellkerne in der Muskelzelle zu, weil einfach mehr produziert werden muss an Zellorganellen in der Zelle drin und die Zahl der Mitochondrien auch zunimmt. Das sind die Zellkraftwerke und die wiederum gesteuert werden über den Zellkern. Das heißt, neben einer Zunahme einfach nur der Fasern selber, verändert sich auch die Struktur dann, ne, der Muskelzelle. Und da der Muskel quasi in Anführungszeichen salopp gesagt merkt, dass er immer wieder beansprucht wird und immer wieder Energie braucht, vermehrt Glykogen in den Muskel eingelagert, was wiederum als schneller Kraftstoff dient der Muskelzelle für den Bedarf, dass er halt wieder benutzt werden muss. Glykogen wiederum bindet dann vermehrt Wasser. Das führt dann letztendlich dann auch zum Größenwachstum der Muskulatur, einfach weil es dann auch wieder mit Wasser aufgefüllt wird. Also das gibt es ganz viele Mechanismen, die da parallel laufen.
Aber auch, also auf der Liste steht, im Bereich des Dopings, was ja eigentlich keine Leistungsförderung hervorruft, sind aber auch Diuretika.
Ja, da komme ich, das habe ich direkt hier, genau, das ist die nächste Gruppe, Diuretika und andere sogenannte Maskierungsmittel. Und das finde ich ein ganz
tolles Wort. Die nicht aus dem medizinischen Bereich kommen, sagen, was ein Diuretikum
ist. Ja, das ist ein Entwässerungsmedikament, was normalerweise eingesetzt wird, um sogenannte Ödeme auszuschwemmen oder den Blutdruck zu senken. Ödeme sind halt Wasseransammlungen im Körper, aufgrund von meistens schweren Erkrankungen. Ne? Zum Beispiel, wenn jemand herzerkrankt ist, dann kann das sein, dass der Wasserdruck dann steigt im Körper und die Leute dann zum Beispiel dicke Beine kriegen oder im schlimmsten Fall sogar Wasser in der Lunge, wird es halt durch diese Diuretika rausgetrieben.
Das kennt man vielleicht von der Oma oder vom Opa, die eine Rechts- oder eine Linksherzinsuffizienz haben.
Genau. Und die Sportler, die nehmen das unter anderem als sogenanntes Maskierungsmittel. Und das ist das Perfide. Das heißt, die versuchen, die Urin stärker zu verwässern, damit, wenn jetzt der Dopingarzt kommt und eine Urinprobe abnimmt, die unerlaubten Substanzen unterhalb einer gewissen Schwelle bleiben. Das heißt, sie werden vermehrt verdünnt. Das wäre dann ein Maskierungsmittel. Ja, das heißt, es gibt gewisse Grenzwerte, irgendwo aus der Luft gegriffen, sage ich jetzt mal, für Substanz X, irgend so und so viel Nanogramm pro Milliliter wird das dann angegeben oder Deziliter. So, und wenn ich den Urin jetzt stark verdünne, dann verdünne ich natürlich automatisch auch die Konzentration dieses unerlaubten Stoffes und komme unter Umständen dann unterhalb dieses Schwellenwertes, obwohl ich gedopt bin. Das wäre dann eine Möglichkeit und deswegen ist es dann ein Maskierungsmittel. Bodybuildern hat es eine ästhetische Komponente, wenn die gefahren sind. Nimmt die Hautdicke ab und dann sehen die Muskeln natürlich viel, viel ja, feiner und feinstreifiger aus. Und das Ganze macht ja einen ganz anderen, muskulöseren Eindruck nochmal, als wenn da ordentlich gespannte Haut drüber ist. Das kennt man ja von den Bodybuildern. Also das ist da nochmal eine spezielle Sache.
Wobei das auch in unserer Sportart, dem Boxen, auch durchaus eine Möglichkeit ist. Ich weiß nicht, ob der Begriff Gewicht machen,
ja,
dir ein Begriff, ja, ist.
Man kommt in eine andere Gewichtsklasse dann rein.
Genau, es ist ja oftmals so, das Halbschwergewicht zum Beispiel geht bis 79 Kilo. So, du hast halt am Tag vor dem Kampf werden die ja gewogen und dann dürfen die ein gewisses Gewicht nicht übertreten. So, und am nächsten Tag sehen die auf einmal schon anders aus als tags zuvor beim Wiegen, weil die halt einfach nochmal 5-6 Kilo nochmal irgendwie jetzt draufgepackt haben, weil die halt vorher einfach 2 Tage nur ausgeschieden haben.
Ja, ja. Ja, genau. Das sind so, das wären so die Substanzen. Die sind alle eben besprochene Substanzen, sind auf einer Verbotsliste, die in und außerhalb von Wettkämpfen verboten sind. Das finde ich insofern ganz interessant, als dass es auch Wirkstoffe gibt, die nur im Wettkampf verboten sind oder Wirkstoffe nur bei bestimmten Sportarten verboten sind. Ja, aber wenn man noch weiter über Wirkstoffe spricht, es gibt auch noch quasi Doping über andere Methoden. Das wäre, das kennen ja die meisten dann bei den Radfahrern zum Beispiel, die Manipulation von Blut und Blutbestandteilen. Das ist dann das Eigenblutdoping zum Beispiel. No? Mhm. Da gibt quasi ein Sportler einen halben Liter Blut ab, das wird eingefroren und wartet man ein paar Wochen, Körper das Blut wieder nachgebildet hat und dann gibt kurz vor dem Wettkampf das Blut wieder zurück. Dadurch hat der Sportler dann eine deutlich höhere Sauerstofftransportkapazität. Der hat halt mehr rote Blutkörperchen, die in seinem Körper rumschwirren und Sauerstoff von A nach B können.
Wird das komplette Blut zurücktransfusiert oder wird das oder werden dann nur die Blutkörperchen zurück?
Die Blutkörperchen, ja, ja, das ist wie bei einer Blutspende, ne?
Aha.
Quasi, ja, die werden dann filtriert. Also das zeigt natürlich, wie unfassbar technologisch ausgereift das Ganze ja ist. Das hat ja Stellenwert einer Krankenhausbehandlung. Das sind richtige Profis, die sowas machen und das lässt vielleicht auch so ein bisschen erahnen, was dafür, man muss es ja einfach sagen, kriminelle Strukturen bestehen.
Es, ne, ist auf jeden Fall, kann man es fast schon sagen, auch eine Industrie.
Ja.
Ich meine, wir legen, wenn wir mal zurück überlegen, die DDR ist da ja eigentlich sehr bekannt für gewesen, dass da systematisch ihre Sportler gedopt worden sind. Da ist ja auch sehr viel Wissenschaft betrieben worden.
Ja. Ja, den haben wir da wahrscheinlich diesbezüglich viel zu verdanken.
Verdanken in Anführungszeichen.
Ja. Wenn wir jetzt bei diesem Blutdoping bleiben, dann ist ja wahrscheinlich klar, dass das immer ein Arzt ausführen muss, würde ich jetzt mal denken. Oder könnte man das theoretisch allein, wenn man ein bisschen medizinisch,
das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage.
Also es sind ja öffentlich auch Ärzte mit involviert gewesen, die auch dann im Knast gelandet sind, sozusagen, die dann das durchgeführt haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schwer in Anführungsstrichen ist, dass es vorstellbar ist, dass die Leute das auch alleine machen?
Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das alleine macht. Da steckt so viel fachliche Kompetenz dahinter und insbesondere ist das natürlich auch immer eine Gefahrenquelle. Ne, wenn ich jetzt Blut dich lagere und mir dann wieder reinkippe, salopp gesagt, dann kann ich mich damit umbringen. Also das kann lebensgefährlich sein, wenn man es nicht lege Artis macht. Also sag mal so, bei allen Tabletten und Wässerchen und auch bei den Injektionen, ich glaube, da kann man in Anführungszeichen als Doper eine Menge selber machen und sich da auch selber gut einlesen und das tun. Aber bei den Blutprodukten würde ich sagen, da ist man raus. Das wird jemand machen müssen mit einem erheblichen Sachverständnis. Zumindest, wenn er ja die Leute nicht körperlich massiv schaden möchte.
Ja, ich habe auch gehört, dass sie sogar anderes Blut auch verwenden für sowas. Das ist natürlich auch, ja.
Ja, ist halt, das ist noch gefährlicher.
Ja. Ja.
Das ist einfach Wahnsinn, was die Leute bereit sind zu tun. Aber da habe ich eben ja noch mal kurz vorher ein Paper durchgelesen. Da wurden halt Sportler befragt vor einer Olympiade, was sie denn bereit wären zu tun, um zu gewinnen. Und das war erschreckend, was die gesagt haben. Da gab es sogar eine Frage, wenn sie in den nächsten 5 Jahren jeden Wettkampf gewinnen würden und sie eine 50% Chance hätten zu sterben, Doping, würden sie dann trotzdem dopen? Die Hälfte der Leute hat gesagt, ja. Und das kann man das vielleicht mal, das ist unfassbar, ne? Und das, da kann man vielleicht auch mal, ich finde, das ist für mich so ein Wink mit dem Zaunfall, dass da auch eine ganz erhebliche psychische Druckkomponente herrscht. Ich glaube, man darf das gar nicht nur so sehen, so, ach ja, die wollen jetzt nur mal irgendwie einen Kampf gewinnen oder ein bisschen Geld machen. Da sind Leute unterwegs, die so mit ihren Scheuklappen unterwegs sind, manche Sportler anscheinend, und die sich so vielleicht selber definieren über ihr Sportlertum und über das Ziel, was sie erreichen möchten, dass da ganz viel ausgeblendet wird. Also anders kann ich mir solche Antworten nicht vorstellen.
Ja, vielleicht wird damit auch ein bisschen auf die Leistungsgesellschaft reflektiert, die in jedem Bereich natürlich hohe Leistungen fordert, auch im normalen Arbeitsmarkt. Ich meine, im Krankenhaus ist ja auch extrem so der Arbeitsaufwand. Und deswegen, ja, ist es wahrscheinlich so ein Abbild ein bisschen im Sport, ne, dass die halt für ihre hohe Leistung auch ihren Tod in Anspruch nehmen.
Ja, Wahnsinn, ne? Aber klar, das ist... Der Sport, ich glaube, der ist einfach nur noch ein Brennglas der gesellschaftlichen Probleme da diesbezüglich. Ne? Ja, das sehe ich genauso.
Aber wenn man jetzt nochmal auf das Blutdoping zurückkommt, ist das denn überhaupt nachweisbar? Also für jemanden, also für einen Arzt jetzt, der das Blut...
Ja, also auch das, also normalerweise, also sag mal so, die... regelhaften Testungen, die erfolgen über einen Urinnachweis. Und Blutproben werden eigentlich jetzt standardmäßig nicht eingesetzt, um Substanzen nachzuweisen, sondern Blutproben im Rahmen des Blutpasses sollen zeigen, ob das sogenannte das Blut- oder Blutballdoping stattfindet. Wenn man das mal versucht, so ein bisschen zu trennen, der Urin ist im Grunde insofern nicht schlecht, als dass der Urin die Abbauprodukte von entsprechenden Dopingmitteln einen längeren Zeitraum anzeigt. Wenn man sich vorstellt, man bekommt jetzt ein Dopingmittel verabreicht, geht das erstmal entweder, wenn man es injiziert, direkt ins Blut oder geht über den Darm dann über ins Blut und geht dann in die Zellen rein und wird den entsprechenden gewünschten Effekt. Und dann geht der Körper hin und baut das normalerweise in der Leber ab und scheidet es dann über den Stuhl und über den Urin aus. Das ist so quasi der Gang aller Substanzen, die wir zu uns führen. Und natürlich möchte man jetzt nicht unbedingt den Stuhl untersuchen. Und deswegen ist so der Urin... die klassische Nachweisvariante, und die Stoffe sind dann häufig länger nachweisbar, weil sie aus dem Blut dann schon wieder raus sind.
Wäre nicht eine Haarprobe auch eine Möglichkeit? Weil Haarproben sind ja auch in der Rechtsmedizin gerne genommene Proben, um, sagen wir mal, jetzt berauschende Drogen nachzuweisen.
Also bei den klassischen Drogentests, da kann man viel in den Haaren nachweisen, weil die sich einfach quasi in das Keratin vom Haar werden halt die Substanzen eingebaut, sind aktuell zumindest kein Standard, kein Regelbestandteil der Prüfungen, weder von der Weltorganisation noch von der deutschen Organisation, aber es ist da ganz, ganz viel möglich. Ne? Also im Grunde kann man Körperproben analysieren. Der Standard ist aktuell die Urinprobe. Und das ist eigentlich auch ganz witzig, wie das erfolgt. Weil die Athleten kommen auf eine Liste bei der NADA, ne, bei dieser Organisation, und werden dann angeschrieben, dass die über einen gewissen Zeitraum immer damit rechnen müssen, dass unangekündigt NADA-Kontrolleure kommen und eine Urinprobe fordern. Und diese Probe wird unter Sichtkontrolle abgenommen. Das heißt, von der Brust bis zum Knie müssen die Sportler nackt sein und die Urinprobe vor den Augen des Kontrolleurs halt abgeben. Deswegen kommt immer ein Mann und eine Frau. Ja. Je nachdem, ob es halt sich um Männlein oder Weiblein handelt.
Wobei auch man da natürlich tricksen kann. Kennst du die Gummipenis-Geschichte von Mike Tyson?
Nee, die kenne ich nicht.
In den 90ern war das so gewesen, dass der, weil er ganz auch da schon gekifft hat, sich einen Gummipenis gefüllt mit dem Urin seiner damaligen Lebensgefährtin mit hat in die Umkleidekabine bringen lassen. Und wenn er die Urinprobe machen musste, hatte der den wohl schon in seiner Hose drin gehabt. Und dann halt darüber halt den Urin abzugeben, damit ihm halt nicht THC nachwerden konnte.
Ja, das ist ein cleveres Kerlchen, kann man nur sagen. Ne? Aber da kann ich direkt so einsteigen zu den Cannabinoiden, ne, THC, nur im Wettkampf verboten. Also außerhalb des Wettkampfs kann man prinzipiell, zumindest laut der aktuellen Verbotsliste, könnte man kiffen.
Und wie ist das so? Nicht, dass ich es tue, aber, okay. Aber wie ist das jetzt, sagen wir mal, mit Koks? Weil Koks ist ja anregend, katalysierend, regt den Stoffwechsel an.
Naja, das ist
da
ja
sehe ich schon größere Probleme, oder?
Ja, das wird jetzt interessant und da kann ich gar nicht Stellung zu nehmen, weil das hat ja dann noch eine rechtliche Komponente, ne? Weil da ist ja der Besitz allein schon. Auch? Ja, aber sag mal so, das ist ja, man sieht und riecht es ja allerorts, also das ist ja so mehr oder minder, sag ich mal so, es wird ja nicht so schwer geahndet, ne? Aber wenn jetzt einer wirklich mit Kokain ankommt, dann hat das natürlich als harte Droge sicherlich auch nochmal einen anderen Stellenwert.
Okay, gut.
Also so, aber da habe ich jetzt keine Informationen zu.
Da fällt mir gerade noch was ein.
Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
Denn wir haben auch Fragen von unseren Zuhörern bekommen und der Heiko hat über Facebook gefragt, zählt ein Energydrink vor dem Kampf schon als Doping?
Das ist abhängig davon, wie viel Koffein da drin ist, weil letztendlich in den Energydrinks ist eigentlich... Also da steht eine Menge drauf, das meiste ist Mist. Eigentlich sind das Zucker-Koffein-Lösungen und was da noch so drin mitschwappt, so Taurin und L-Carnitin und so. Für diese Sachen gibt es normalerweise da keinen Nachweis, dass sie überhaupt irgendetwas bringen, insbesondere das Taurin nicht. Das ist einfach bloß eine Aminosäure. Wenn man eine Dose Thunfisch isst, dann hat man da auch eine Menge von aufgenommen. Wird keiner auf die Idee kommen, da jetzt irgendwie Terz zu machen. Ne? Ja, also im Grunde kann man sich da auch irgendwie eine Koffeintablette in eine Dose Thunfisch rühren und die aufessen, dann hat man das auch.
Zusätzlich noch Protein.
Ja, ne? Und ein bisschen höherwertig noch, ne, das Protein. Aber Spaß beiseite, also da geht es ja eigentlich um das Koffein. Und da gibt es in der Tat Grenzwerte, die eingehalten werden sollten. Das heißt, Koffein an sich ist jetzt nicht verboten, aber wenn eine gewisse Menge überschritten wird, dann schon. Sodass zumindest bei der Sporthochschule Köln, die schreiben, dass die sagen, dass man zwar prinzipiell 6 Tassen Kaffee trinken könnte, aber da man nicht weiß, wie konzentriert der Urin ist, man auf der sicheren Seite ist, wenn man nicht mehr als 2 Tassen Kaffee trinkt. Sag ich mal so, ein Energy Drink, ich weiß nicht genau, da muss man ja gucken, wie viel Milligramm Koffein ist da in diesem entsprechenden Energy Drink drin. Prinzipiell muss man dann ja sagen, ja, wenn das so ein super Monster ist, Big Gulp, den es vielleicht nur in den USA dann nachher zu kaufen gibt, ja, mit 6 Tassen Kaffee, Koffein-Äquivalent, das ein Problem machen.
Ich glaube auch, die Frage zielt darauf ab, Samira, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Es gab es nicht mal vor, ich glaube, 3-4 Jahren, gab es da auch mal so einen Fall, wo jemand auch irgendwie seinen Doping-Test irgendwie da drauf geschoben hat. Irgendwo im Ostblock war das, irgendwo einen verunreinigten Energy-Drink getrunken.
Ja, also ich meine, was ist ein verunreinigter Energy-Drink? Ne? Also okay, aber nehmen wir mal an, es existiert sowas, dann klar, natürlich, also wenn die in den Energy-Drink noch irgendwas mit reintun, was wirklich jetzt auch auf der Verbotsliste steht, ne? Also wirkliche Stimulanzien, zum Beispiel das Ephedrin, dann kann das sein. Und Ephedrin ist übrigens auch häufig in Heuschnupfen-Tabletten drin. Das kennt man vielleicht. Das nennt sich bei uns hier Pseudoephedrin meistens. Das ist auch im Aspirin-Komplex drin.
Und ich glaube auch in Vicmedinite, kann das
ja
sein?
Da gibt es mittlerweile Formulierungen, also wo das drin ist. Und, das ist ein Stimulanz und das ist verboten im Wettkampf. Das heißt, wenn einer Schnupfen hat, irgendwie 3 Wochen vor dem Wettkampf, dann kann er es ja gerne nehmen. Aber ich weiß nicht, wer von euch mal Ephedrin genommen hat. Also in Form von so einem Heuschnupfen-Medikament, aber ich werde mein Erlebnis nie vergessen. Ich habe da relativ sensibel drauf reagiert und in der Prüfungsphase, und ich habe in meinem Leben noch nie so gut lernen können. Ja, ich war 5 Stunden an den Schreibtisch genagelt und so aufmerksam wie noch nie zuvor. Also die Dinger bringen es natürlich. Ne? Insofern, wenn er nicht gelogen hat und da was drin war, dann kann das natürlich der Fall sein. Aber das, was man hier im Bütchen kauft, sein Red Bull oder sein Monster, da geht es halt ums Koffein.
Ja, Frage ist halt auch, was so Nahrungsergänzungsmittel, ich meine, du bist ja auch du bist ja nicht nur Hausarzt, sondern auch Ernährungsmediziner.
Ja.
Jetzt sag mal, rein theoretisch, ich mache jetzt Kraftsport oder Ausdauersport, Boxtraining, was ja sehr umfangreich ist, und würde mir jetzt ein anaboles Medikament nehmen, in einer leichten Dosierung, würde mich aber nicht entsprechend ernähren.
Mhm.
Wie viel bringt mir das?
Ja, das kann man jetzt
pauschal nicht sagen.
Nee, aber weil es ist ja immer abhängig auch von der Genetik, von dem Lebensalter. Man kann sicher sagen, es wird mehr bringen, als wenn man es nicht nimmt. Ja? Der Effekt von den Corticosteroiden im Krafttraining, wenn man Krafttraining betreibt, ja, also wenn man jetzt nur vom Fernseher sitzt und Chips isst, wird sicherlich nichts passieren, zumindest nicht viel. Aber wenn man trainiert und diese Substanzen einnimmt, dann wird man einen erheblichen Muskelzuwachs bekommen.
Auch wenn ich mich jetzt da mal nicht entsprechend gesund ernähre, um meiner Muskulatur entsprechend nötige Proteine und dergleichen zuzuführen?
Ja. Wird trotzdem, die Frage ist ja immer, wie viel Effekt hat jetzt eine Einzelmaßnahme? Wenn man sich gesund ernährt und Kraftsport macht, dann knallt man relativ schnell an sein genetisches Limit. Das wird jeder wissen, der sauber trainiert, dass da keine großen Sprünge drin sind. Wenn man gerade frisch anfängt und man ist ein junger Mann, dann geht das relativ schnell. Je älter man wird, desto schwieriger wird es. Und man kann mit der Ernährung so ein bisschen Tuning machen, aber Wunder kann man damit auch nicht verbringen. Und die gesunde Ernährung soll ja eher einem, sage ich jetzt mal, Gesundheitserhalt dienen. Solange man hart trainiert, ausreichend Kohlenhydrate und Protein zu sich nimmt, bewegt man sich da in ganz, ganz einfachen Bereichen. Ja? Man sagt dann so 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist eine Menge Protein, aber wenn man da seine 2 Dosen Thunfisch isst, vielleicht noch einen Scoop Proteinpulver dazu, 2 Eier zum Frühstück und so weiter, dann nähert man sich der Sache schon ganz rasch. Ja? Das ist kein Zauberwerk. Aber die anabolen Substanzen, wenn die richtig angewandt werden, dann hat man diese Muskelzuwächse, die man normal eigentlich nicht so wirklich erreichen kann.
Wir haben noch eine Frage, und zwar, die ist vom Detlef. Der hat über YouTube gefragt, fragt den Arzt mal, ob er ein legales Dopingmittel kennt, außer Training und gutes Essen.
Da geht es ja schon fast ins Philosophische, weil wir haben ja quasi am Anfang gesagt, wo kommt das jetzt her, das Wort, ne? Mhm. was ist jetzt die Definition der Gesellschaften? Und das ist ja dieser unfaire Vorteil. Und ich finde das schwierig. Also im Grunde, ich würde dann nicht mehr von legalen Dopingmitteln reden, sondern ich würde einfach von ordentlichem Sport reden und ordentlicher Ernährung. Und mir fallen 2 Sachen ein, die legal sind, funktionieren. Und das ist Koffein halb dieser Dosis und das ist Kreatin. Ja, Kreatinmonophosphat, das ist einfach eine quasi so eine Art Salz, die man zu sich nimmt. Das ist eine komplexe Verbindung, die dazu führt, er Phosphat in den Zellen hat. In den sogenannten Mitochondrien, in den Kraftwerken der Zelle, in den Muskelzellen, hat für eine kurze Zeit. Das ist insbesondere für Kraftsport gut, das ist auch gut untersucht. Es gibt jetzt, mir ist nicht bekannt, dass es wirklich größere Schäden macht. Und das kann man durchaus innerhalb der empfohlenen Dosierung dann einnehmen und das ist dann auch legal. Das kann man machen.
Das heißt also, du stehst, sagen wir mal so, du lehnst es jetzt wahrscheinlich nicht ab, aber du sagst auch nicht, dass es großartig was bringt. Wenn man jetzt zum Beispiel in diesen Fitnessstores ist und sich dann da BCAA-Booster und der Geier was alles holt und sich einen. Und da muss man von dem einen muss man 5 nehmen, von dem anderen 3 Kapseln, um die nötige Dosis zu erreichen.
Ich würde sagen, es kommt wirklich drauf an. Also wenn man jetzt auf den Kraftsport geht, würde ich sagen, ein Espresso vom Training ist eine super Sache. Schmeckt gut und bringt was. Ja? Dann hat man das Koffein, was einen wach macht, was ein bisschen mehr Power bringt, weil da geht es ja um Schnellkraft. Und nach dem Training ein Proteinshake, um schnell die Proteine reinzukriegen, da vielleicht ein bisschen Kreatin, Monophosphat drin, um quasi die Phosphatpuffer wieder aufzuladen, finde ich auch gut. Hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Die BCAAs sind jetzt einfach nur sogenannte, ja, man sagt immer ergogene Aminosäuren, also Proteinbestandteile. Die sind ja überall vorhanden. Ja? Also wenn man sich jetzt ausgewogen ernährt und auch mal einen Fisch auf den Tisch kommt und Eier und Nüsse und Milchprodukte, wozu brauche die dann nicht mehr? Was soll das? Und die sind natürlich auch in dem Proteinshake, in dem Whey, in dem Molke-Proteinshake, sind die Dinger ja auch drin. Und wenn man zu viele Proteine zu sich nimmt, der Körper damit, der wandelt die oben in Urin und in Kot. Ja, herzlichen Glückwunsch, hat man teuren Urin gemacht und teuren Kot.
Hinzu kommt ja auch noch, vor allem, das ist ja in meinen Augen auch immer der Witz, wenn du so auf so Verpackungen guckst, wie die Verzehrsempfehlung ist, 5 Kapseln davon, Aldum Dadum, und in der und der Dosierung, wo du denkst, wieso macht man das nicht alles in eine Kapsel? So wie man es bei normalen pharmazeutischen Medikamenten auch machen würde.
Genau, ne? Oder andere so Retardformulierungen oder so. Aber letztendlich muss man sich ja fragen, was ist denn jetzt nun wirklich der Effekt dieser Maßnahmen? Selbst wenn die einen Effekt haben sollten, dann ist der ja total begrenzt. Und man kann ja allen nur sagen, ich meine, Profisportler haben Profiärzte an ihrer Seite, weil die Millionen verdienen. Ja?
Im Idealfall. Wir haben ja schon jetzt und diverse Profisportler, die teils nicht so viel
Okay, ich übertreibe jetzt einfach nur zur Veranschaulichung, das ist klar. Ja. Aber nur zur Veranschaulichung. Und da das letzte Quäntchen rauszudrücken, das ist ja ganz, ganz wichtig und essentiell für den absoluten Profisportler. Aber so jetzt, sag ich mal, so im Laienbreitensport, was wir so alle täglich machen, da muss man ja nicht auf Perfektion trimmen. Und da würde ich sagen, da sollten die Leute sich viel mehr überlegen, dass sie hart trainieren, als hart zu supplementieren. Ja, das ist doch viel besser, sich im Studio auszupowern und mal ordentlich mit Sinn und Verstand zu trainieren und auch zu verstehen, wie Muskelwachstum funktioniert, als sich einfach nur irgendwelche Pillen reinzunehmen. Und da gibt es ja mittlerweile fantastische Möglichkeiten im Internet, sich da schnell einzulesen oder über YouTube da entsprechende gute Informationen auch zu bekommen.
Der Detlef hatte einmal bitten, auf dein Handy zu gucken. Und er fragte nämlich, wenn er sich Bilder von Weltklasse-Boxern ansieht, würde er sagen, jopp, die sind gedopt. Und ich habe dir jetzt mal 2 Fotos geschickt von Boxern. Der eine ist Canelo Alvarez, der andere ist Anthony Joshua. Beides Weltmeister in ihren Klassen. Mittelgewichter, der andere ist Schwergewichtler.
Ja, vielleicht braucht man auch ein Vorher-Nachher-Bild, oder? Ich denke, ja, gut, gerade bei Joshua. Aber
du siehst ja schon, sagen wir gerade bei so einem Anthony Joshua, 1,98 Meter mit 111 Kilo.
Also ich finde das Vorher-Nachher-Bild, diesen Hinweis sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, auf irgendwie eine Blickdiagnose zu stellen, ob jemand dopt oder nicht. Da muss man, glaube ich, auch aufpassen, dass man da den vielen tollen Sportlern, die sauber sind, da nicht einfach Unrecht widerfahren lässt und vielleicht dann auch so eine gewisse Neiddebatte da anstößt, nach dem Motto, ja, der hat sich das ja nicht verdient, der hat ja gedopt. Ne? Aber klar, es gibt jetzt so die Vorher-Nachher-Fotos. Ich bin jetzt beim Boxen nicht so bewandt, aber ich habe ja vielleicht mal ein anderes Beispiel. Es gibt diesen wunderschönen Film Hot Shots mit Charlie Sheen als Rambo aus den 90ern. Und Charlie Sheen, dieser damals sehr hagere Lauch, hat auf einmal 3 Monate später ein riesiges Muskelpaket, weil er Rambo spielen sollte. Natürlich waren das Steroide, die er genommen hat, in einem Cocktail mit ganz vielen anderen Substanzen. Das ist einfach nicht möglich in so einer kurzen Zeit. Und da gibt es übrigens auch Tabellen, die sind geschlechtsspezifisch und altersspezifisch, wie viel Muskelmasse man als Mann durchschnittlich zulegen kann pro Jahr, vorausgesetzt eine optimale Ernährung und hartes Training. Und das ist relativ ernüchternd. Also wenn man mit dem Training anfängt und man ist jung, dann kann man da vielleicht so im ersten Jahr so unglaubliche 6 bis 8 Kilo schaffen, im zweiten Jahr dann 4, dann werden es 2, dann wird es 1 dann wird es 500 Gramm, ja, und dann sinkt das. Und dann sinkt das immer mehr und irgendwann ist dann nur noch Muskelerhalt. Und wenn man dann die nächste Etappe nehmen will, dann geht das halt nicht anders. Aber diese beiden Fotos von den beiden Leuten, das dritte Foto, was hier eingetrudelt ist, könnte ich gar nichts zu sagen. Die sehen, das kann man ja erreichen. Das kann ja jeder erreichen, wie die aussehen. Da muss man halt nur hart trainieren, regelmäßig hart trainieren, sich ordentlich ernähren und darf sich das halt nicht erlauben, dann am Wochenende einen über den Durst zu trinken und dann halt die Chips dazu zu essen. Ne? Das ist ja alles machbar. Das sind ja keine absurden Muskelformationen, die jetzt so mit einer gewissen Normalität nicht vereinbar wären. Das letzte Foto, jetzt weiß ich nicht, wer das ist.
Das ist auch Anthony Joshua am Anfang seiner Karriere.
Man müsste ihn vielleicht als Amateur sehen und dann als Profi. Aber ich meine, da war er auch jung. Ich meine, er kann sich wahrscheinlich auch entwickeln. Ja. Ich habe jetzt die Fotos nicht gesehen, aber...
Also das eine Foto ist ungefähr von 2013, das andere ist von 2018. Also da liegen 5 Jahre zwischen.
Aber welches ist jetzt das ältere Foto?
Das obere. Das untere, wo er dünner ist.
Ach so, ja gut, im unteren Foto ist er jetzt ziemlich auffällig, dass er ein sehr, sehr, der hat einen riesigen Latissimus dorsi Muskel, wie so ein Erdhörnchen, so hat er da so Schwingen entwickelt, ne? Als ob er da fliegen könnte mit. Aber
eine sehr schmale Hüfte wäre, das halt im aktuelleren Bild schon mal, sagen wir, deutlich gerader ist.
Ja, aber das ist jetzt alles Mutmaßung. Ne? Ich meine, wie ist der Fotoshoot gewesen? Er hat das ganz bewusst so angespannt. Also ich glaube nicht, dass man das kann. Ich glaube, man kann das nur bei so absurden Wrestlern, da sieht das aber auch jeder. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das einfach so beurteilen kann. Und deswegen, man muss halt testen und die Leute davon abhalten, unfair zu sein.
Ja, das ist ja auch eine gute Frage. Was wäre halt so was die Leute davon abhalten könnte? Weil ich meine, das ist ja ein riesiger Kreislauf. Also wenn wir jetzt wenn wir auf den Boxsport zu sprechen kommen, ist es halt so, dass Erfolg mit Geld einhergeht. Wenn du Weltmeister bist, Titel sammelst, verdienst du halt mehr Geld, um deine Leistung zu steigern, der Beste zu sein, nimmst du halt was, um noch besser zu sein als die anderen. Und im Endeffekt, die Strafen sind halt sehr gering. Ne? So, genau. Dann wird vielleicht ein halbes Jahr gesperrt und dann machst du halt weiter. Das ist für einen Boxer halt überhaupt nicht lang. So. Also das ist für den eigentlich egal. Dann macht er halt weiter. So. Und das ist...
Ja, das ist wirklich die Frage, aber ich meine, das ist halt das ist halt zutiefst leider menschlich, die Abkürzung gehen zu wollen und über unfaire Verhaltensweisen sich selber einen Vorteil zu verschaffen. Das hat man ja in allen Bereichen der menschlichen Existenz, sage ich jetzt mal, egal ob es jetzt mit Boxen ist oder jegliche andere menschliche Aktivität. Ne? Aber vielleicht wäre das mal was, noch stärker brandmarken und das Doping nicht mehr so als Bagatellvergehen gesehen wird, sondern einfach moralisch verwerflich und verabscheuungswürdig und dass die Leute dann halt vielleicht keine Verträge mehr so ohne weiteres kriegen und sich dann Adidas und Nike und so verpflichten zu sagen, so nee, wir fördern die nicht mehr mit unseren mit unseren Werbeverträgen, ne, wenn die sowas gemacht haben, weil Doping einfach nicht das ist, was wir transportieren wollen. Und ich frage mich auch immer, okay, wenn der Sport so präsent ist, ne, also neben dieser fantastischen Leistung der Sportler über menschliche Grenzen hinauszuwachsen, ne, hat das ja auch noch, finde ich, eine Vorbildfunktion für die Gesellschaft. Das ist doch toll, wenn Leute Boxen gut finden und dann selber anfangen, sportlich zu werden. Und das wird ja alles dadurch ad absurdum geführt. Weil gesundheitsschädigendes Verhalten dann auf einmal durchaus ja dann belohnenswert erscheint. Ich finde, Sportler haben eine Vorbildfunktion.
Wobei man natürlich sagen muss, dass jeder Profisport wahrscheinlich generell an sich schon gesundheitsgefährdend oder schädigend ist. Also auch ohne Dopingmittel. Einfach schon dieses übermäßige Training an sich. Natürlich auf einer anderen Ebene als jetzt Doping, aber ich würde sagen, da kann man sich einig sein, dass Profisportler einfach immer übertreiben, sagen wir so, ihre Gelenke schädigen. Ich meine, das merkt man ja auch bei vielen, die dann aufhören mit ihrer Karriere oder recht früh die beenden oder Fußballer und so. Ja,
das stimmt, das ist so ein Punkt.
Sehr schädigend ist.
Zumindest wird es nicht noch auf eine weitere Spitze damit getrieben, ne?
Ja, aber das kann halt so ein Grund sein, warum man dann leichter vielleicht auch zu anderen Mitteln greift, die auch schädigend sind, weil man halt eh schon in diesem Kreislauf vielleicht drin ist. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch Schmerzmittel, da habe ich auch letztens was gelesen oder gesehen, dass sehr viele Fußballer zum Beispiel, dass das normal ist, irgendwie in der Bundesliga irgendwie zu Schmerzmitteln zu greifen, Ibuprofen, sonst was, da gibt es ja auch tausend Sachen. Auch wenn sie keine Schmerzen haben, halt auch vorbeugend. Vorm Spiel wird es einfach so eingeworfen, wie so eine, weiß ich nicht, so ein Smarties und so. Das ist ja auch so eine Frage, gehört es dann auch? Ist das Doping so? Ist das irgendwie, kann man das schon als Vorstufe vom Doping zählen, wenn man es eigentlich gar nicht braucht und gar keine Schmerzen hat? So? Also,
das ist eine gute Frage. Ich habe dazu versucht, was rauszusuchen und auch was gefunden. Also zumindest, was das Ganze statistisch noch untermauert. In Sydney haben die geguckt, wie viel der Olympioniken bei der Olympiade im Jahr 2000, die sogenannten NSAR, das sind so diese Schmerzmittel der Gruppe Ibuprofen, Aspirin, Diclofenac und so weiter, ne, eingenommen haben. Das waren unfassbare 25%, ne, die das Intus hatten. Und dann haben sie die dann teilweise auch befragt und das wurde halt genommen wegen, ja, so prophylaktisch, wie du schon gesagt hast, ne, damit man erst gar keine Schmerzen kriegt und auch um kleinere Schmerzen und Missempfindungen zu unterdrücken, damit man halt besser einsatzfähig ist. Ist schwierig zu sagen, ist das jetzt unfair? Wie viel bringt das überhaupt? Ist das vielleicht auch nur ein Placebo-Effekt? Denn wenn man mal ganz ehrlich ist, so ein Ibuprofen ist nicht besonders stark. Ob das wirklich was bringt, da habe ich meine großen Vorbehalte. Ich glaube, insbesondere um akuten Schmerz zu unterdrücken, kann man das, glaube ich, vergessen. Bei Boxern ist aber zum Beispiel bekannt, dass da in der Vergangenheit wohl wirklich welche Opioid-Schmerzmittel auch genommen haben. Und wenn man die nimmt, also dann hat man die Schmerzen ordentlich unterdrückt und kann natürlich mehr einstecken. Also das ist dann aber auch wieder eine ganz andere Liga und das kommt dann auch wieder in die verbotene Substanzen auch im Wettkampf, dann die sogenannten Narkotika. Da ist dann Morphin mit drin. Aber Ibuprofen und diese ganzen Substanzen zählen da nicht dazu.
Okay, also kann man generell sagen, dass das gar nicht bewiesen ist, dass das wirklich...
Genau.
Also, manche argumentieren ja, weil sie sagen halt, die Schmerzgrenze wird halt durch diese Substanzen verschoben und dadurch sind ja halt diese Schmerzmittel generell irgendwie oder können leistungssteigernd sein, aber da kann man sich wahrscheinlich streiten dann.
Genau, also eine Studie selber habe ich nicht gefunden. Das ist immer schwierig, ne? Weil eigentlich müsste man solche Fragen beantworten mit so einer richtig gut aufgesetzten, doppelblinden Studie, wo die einen da irgendwie Mehltabletten kriegen, die anderen kriegen Ibuprofen. Ne? Und dass man wirklich guckt, so, gab es denn da jetzt einen Unterschied oder war das vielleicht bloß der Placebo-Effekt? Ganz ehrlich, ne? Wenn man hingeht zu einem und jemandem Wasser spritzt und sagt, das ist jetzt eine Aufbauspritze, danach geht es ihm besser, dann derjenige wird Endorphine ausschütten und sich danach viel, viel besser fühlen. Ja, das hat jeder schon mal, der im Krankenhaus arbeitet, schon mal erlebt. Ja, man hängt dem Patienten einfach mal irgendwie einen halben Liter Wasser an und ach, jetzt geht es mir wieder gut. Jetzt,
noch ein paar Vitamine rein, damit da Farbe drin ist.
Ja, genau. Noch irgendwelche unwichtigen Vitamine, die bei der übergewichtigen Person eh ohne Ende drin sind. Ja, ja. weil gerade aus dem Restaurant gekommen und zu viel gefuttert. Ne? Also das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Da kommt man ja auch noch in eine interessante Doping-Ecke rein, die wir noch gar nicht besprochen haben. Das ist das Psychodoping. Ne? Also
Enhancement oder
ja, Neuro... Genau. Also, die neurologischen Funktionen. Ne? Also wir haben das ja so ein bisschen angesprochen jetzt mit der Frage, was ist mit dem Ephedrin im Energy Drink, in Anführungszeichen polnischen Energy Drink, ja. Aber das ist natürlich etwas, wenn der Sportler in der Lage ist, tief quasi so alle seine Leistung bereitzustellen, dann bringt er ja auch mehr. Man darf nie vergessen, es gibt eine sogenannte Mind-Body-Connection, es gibt eine neuromuskuläre Achse. Mein rechter Arm ist nicht nur stärker, weil ich ihn häufiger benutze und deswegen die Muskelfasern besser trainiert sind, sondern weil mein Gehirn meinen rechten Arm viel, viel besser beherrscht als meinen linken, sodass ich als Rechtshänder meinen linken Arm so ein bisschen vernachlässige und so viele Nervenverbindungen in die Muskulatur gehen. Und wenn ich jetzt gedopt bin und auf Ephedrin oder Kokain oder was auch immer, dann kann ich halt deren Kräfte freisetzen. Das weiß, glaube ich, jeder, der mal gesehen hat, wie ein jemand, der viele Drogenintos hat oder auch alkoholisiert ist, was für Kräfte diese Menschen entwickeln können.
Würdest du es aber auch sagen, was ich mal in der Dokumentation über Doping gesehen habe, was ich auch sehr interessant war, da haben sie ein Orchester gezeigt und da von diesem Orchester hat ungefähr, ich glaube, ein Drittel gesagt, dass die Beta-Blocker vor den Konzerten nehmen, damit sie nicht so nervös sind.
Ja klar, das machen ja auch Leute vor Prüfungen. Also Beta-Blocker ist übrigens witzig, weil die sind nur bei bestimmten Sportarten verboten.
Zum Beispiel?
Bei Apnoe-Tauchern oder so, ich glaube bei Leuten, die irgendwie da mit einem Gewehr schießen, Dart, also alles, was sowas mit Ruhe zu tun hat. Ne? Weil das dann halt auch wieder eine Verzerrung wieder ist. Ne? Aber jetzt sag mal so, Cristiano Ronaldo einen Beta-Blocker zu geben, damit er da auf dem Fußballfeld chillt, ist dann nicht so gut.
Vielleicht hat er dann aber ein bisschen mehr die Ruhe, den Ball besser vorzubereiten.
Das kann sein, ja.
So, für den aufmerksamen Hörern unseres Podcasts ist ja aufgefallen, dass ich nur mit Samira in der Runde bin. Der Eugen ist jetzt dazu gestoßen. Grüß dich, Eugen.
Servus.
Wir haben schon ein paar Fragen abgearbeitet. Du hattest auch ein paar Fragen für Heinz vorbereitet. Die haben wir jetzt so noch nicht angeschnitten. Vielleicht was dazu fragen. Eugen? Dein Mikrofon ist aus.
Ja, hallo erstmal.
Und hallo.
Mich würde einfach mal interessieren, wie viel Prozent kann ein Sportler mehr an Leistung erzielen, wenn er zum Beispiel auf einem Ergometer, wenn man das misst, die Leistung, die er erzielen kann, gegenüber der gleichen Person, vielleicht seinem Zwilling, im ungedopten Zustand?
Also, wenn du mal in der Lage bist, diese Studie irgendjemandem dazu zu bringen, die zu machen, das wäre absolut genial. Also auch das mit dem Zwilling, das finde ich gerade ein Setting, also ich muss gerade richtig schmunzeln, das wäre wahnsinnig genial. Ja? Also das wäre die Studie, die wäre in allen Fachmagazinen, glaube ich, stünden ganz oben. Und absurderweise gibt es sogar ein Fachmagazin, das heißt Doping. Ne? Also das muss man sich mal
jetzt vorstellen. Echt?
Ja, es gibt ein Fachmagazin, das heißt Doping. Es gibt für alles ein Fachmagazin, aber und auch für Doping. Und ich habe heute mal geguckt, was kann ich so finden. Und ich habe jetzt nur bei meiner Recherche habe ich zwei Werte gefunden von Studien, die, sage ich mal, sauber klingen, gut klingen, aber natürlich nicht diesen Grad der Perfektion haben, dass da ein Zwilling mit drin ist.
Ja, aber dass man das so grob abschätzen grob, kann, genau. Wie viel man rausholen kann.
Genau. Also was die gemacht haben, ist, die haben halt die Performance von Radfahrern genommen auf dem Ergometer. Und zwar die Durchschnittsperformance. Da haben die halt eine Summe an Leuten gehabt, die nicht gedopt sind. Dann haben die dann halt die Performance gemessen mit unterschiedlichen Parametern. Die sind jetzt im Detail eigentlich dafür gar nicht so wichtig, wie die das gemessen haben. Aber da haben die den Durchschnittswert genommen und dann haben die halt ein paar Leute gedopt. Und zwar mit EPO. Ne? Also mit dieser bekannten, im Radsport bekannten Substanz, die Produktion an roten Blutkörperchen ja anregt, ne? Und dadurch dann halt mehr Sauerstoff zur Verfügung macht. Da haben die unglaubliche 50% Performance-Verbesserung gehabt. Und ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
50%. Wahnsinn. Alter.
Wahnsinn, oder? So, und jetzt, da ist mir das auch selber gerade eben erst klar geworden, warum die das alle machen. Weil das ist ja auch mal gar nicht mehr drüber zu reden. Eine zweite Studie, die fand ich persönlich interessanter, weil EPO, das kennt jeder, ja, das ist durch die Medien rauf und runter gegangen. Gut, die 50% haben mich in der Tat umgehauen, aber da gab es auch noch eine andere Studie, da ging es um Schwimmer. Und die haben die sogenannten Beta-2-Agonisten bekommen. Das sind die typischen Asthma-Sprays, die eine adrenalinartige Substanz beinhalten, die man dann inhaliert, um als Asthmatiker wieder frei durchatmen zu können.
Das ist ja auch, so ein Phänomen, ne, dass im Radsport gerade, ne, oder
ja,
generell im Ausdauerbereich, dass da viele Asthmatiker sind.
Also ich
das muss ein Zufall zu sein.
Also ich bin selber Asthmatiker und fahre jeden Tag 10 Kilometer mit dem Rad zur Arbeit und ich muss sagen, jetzt aktuell schnaufe ich da ganz schön und Ich persönlich kann mir das kaum vorstellen, dass das wirklich Asthmatiker sind. Die haben irgendwann mal einen Arzt gefunden. Ja, also, oder das werfe ich jetzt einfach mal so gemeinerweise in den Raum. Aber ich als Asthmatiker, ich kriege die Krise, wenn ich eine Steigung hochfahre jetzt aktuell bei dem Pollenflug, ja, und muss leider häufig mal anhalten und japsen und sprayen, ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, da eine Tour de France mitzufahren, ja, oder über die Pyrenäen darüber zu biken, ne? Und naja, aber diese Beta-2-Agonisten sind halt dann in entsprechend hohen Dosierungen bei Schwimmern dann gemacht worden und die hatten eine 15-prozentige Performance-Steigerung. Das ist auch schon ordentlich.
Ja, ja. Ich meine, zu Ipo gibt es ja die wahnsinnigsten Geschichten, dass dann nachts im Hotel die Radfahrer rumrennen, weil deren Blut zu dick flüssig wurde und die Angst haben, dass sie nicht mehr aufwachen.
Das ja, ist, die haben eine Herzfrequenz, die dann so niedrig geht, zum Teil, dass es zu einem funktionellen Herzstillstand kommen kann.
Ja. Das ist absoluter Wahnsinn.
Ja.
Und die nehmen das ja wahrscheinlich auch noch dann oftmals zusammen oder mehrere Substanzen so, ne?
Ja, klar. Und Eigenblutdoping auch noch obendrauf, ne?
Ja, plus wer weiß, was es noch an Dingen gibt, von denen man vielleicht auch gar nicht weiß. Also es gibt ja da wirklich richtige Dopingpäpste,
ja.
Die ja führen in der Vermittlung und so. Das ist ja schon, ja, das ist ja schon Wahnsinn, was es da für Dinge gibt, ne? Oder ich meine,
ja, man darf ja auch nicht vergessen, wir unterliegen ja hier, zumindest in Deutschland, einem relativ gut organisierten Gesundheitswesen, aber es gibt natürlich auch in anderen Ländern der Welt mit einem vielleicht anders gearteten Gesundheitswesen oder einer anderen Sozialstruktur auch Ärzte. Die sind nicht schlecht. Die Frage ist halt nur, halten die sich dann auch überall an ethische Vorgaben. Ne? Also wenn man hier die Approbation verliert, wenn man Quatsch baut, dann heißt das noch lange nicht, dass es dass das überall auf der Welt so ist. Ne? Und man darf nicht vergessen, es gibt auch eine Menge Arzttourismus dann von Sportlern in dann irgendwelche dubiose, sag ich jetzt mal, Orte, wo dann vor Ort dann mal ein Arzt, der nicht an solche Kriterien sich halten muss, da seine dopingärztlichen Fähigkeiten zu Beweis stellen kann.
Ja, und es müssen ja vielleicht auch nicht mal mehr Ärzte sein, sondern irgendwie Leute halt so aus dem System, so wie die Leute aus der DDR waren ja durchaus auch begehrt in Ländern nach der Wende.
Ne? Ja, dann sind, die haben dann, ja genau, das sind dann Trainer, die ihre Erfahrungswerte gehabt haben. Ne?
Ja. Das ist ja auch immer so, für mich so die Naivität oft irgendwie so gefühlt der Öffentlichkeit, weil bei der Tour de France ist es ja einfach schon historisch so, dass immer irgendwo was genommen wurde, sei es früher irgendwie nur Schmerzmittel oder Alkohol oder in den Anfängen so irgendwas wurde immer genommen. Und ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen, dass man das wirklich ungedopt eigentlich gewinnen kann. Dass man das fahren kann, vielleicht. Aber dass man das gewinnen kann. Weil ich glaube nicht, dass die Menschen von der Leistungsfähigkeit so einen Radfahrer gibt, der einfach mal so 50% mehr fahren kann als ein anderer Mensch. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Blöd ist ja auch, dass wir jetzt eigentlich schon durch dieses Ding sind wir ja eigentlich schon über die Grenzen des normalen Machbaren hinausgekommen. Und diese Grenzen jetzt immer noch mal ein Stück zu überschreiten, wird ja auch unterschiedlich. Ich meine, wie lange hatte Babe Ruth den Rekord gehalten, die meisten Home Runs in einem Spiel? 40, 50 Jahre. Und danach wurden die irgendwie gefühlt alle 5 Jahre gebrochen. Und jetzt passiert da auch nichts mehr.
Ja. Ja, und da gibt es ja auch genug Dopingfälle. Ich weiß nicht, Alex Rodriguez, wie oft der erwischt wurde oder so. Das war ja Wahnsinn. Ist ja auch Wahnsinn.
Gut. Wir nehmen jetzt noch eine Stunde auf. Ich denke, damit haben wir eigentlich alles Wichtige gemacht. Heinz, vielen Dank, dass du mal wieder dazugestoßen bist. Du bist ein gern gesehener Gast.
Vielen Dank. Ich danke euch.
Und ich würde sagen, bleibt uns gewogen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Teilt uns, abonniert uns, folgt uns auf den gängigen Kanälen. Bis dahin noch ein schönes Wochenende.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.